Am 15. Februar oder in der Nacht vom 15. auf den 16. Februar im vergangenen Jahr wurde ein Atommülltransport aus der ehemaligen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe nach Lubmin in Ostdeutschland durch demonstrierende Atomkraftgegnerinnen auf den Gleisen gestoppt für mehrere Stunden. Ungefähr 700 Menschen beteiligten sich an dieser Protestaktion. Von den 700 Menschen mussten ungefähr die Hälfte dann in einem Freiluftgewahrsam mehrere Stunden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Freien verbringen. Der Transport selbst wurde durch diese Aktion ebenfalls über mehrere Stunden aufgehalten. Im Nachhinein kam es dann zu zahlreichen Bußgeldverfahren. Es wurden 44 Bußgeldbescheide verschickt durch die Stadt Karlsruhe und es kam auch zu Gerichtsverfahren, Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und zu Informationen zu diesem Transport begrüße ich jetzt am Telefon Wolfram Treiber, Rechtsanwalt der Aktivistinnen und Aktivistinnen. Hallo.
Guten Tag.
Herr Treiber, können Sie uns kurz zu Beginn des Gesprächs noch einmal informieren, worum es bei diesem Transport ging, was das für ein Atommüll war, Sinn bzw. Unsinn dieses Atommülltransports?
Hier in Karlsruhe gibt es ja ein ehemaliges Kernforschungszentrum und eine ehemalige Wiederaufarbeitungsanlage. Und von der ehemaligen Wiederaufarbeitungsanlage sollte in der Nacht vom 15. zum 16. Februar 2011 hochradioaktiver Atommüll transportiert werden. Und zwar insgesamt handelt es sich um 16 Kilogramm Plutonium und über 500 Kilogramm Uran, die da enthalten waren. Und das Ganze sollte auf S-Bahn-Gleisen über das S-Bahn-Netz durch Karlsruher Wohngebiete nach Lubmin gehen. Das ist insofern problematisch, weil Atommüll sowieso nicht sicher gelagert werden kann. Dazu kommt aber, dass hier in Karlsruhe er hinter 1,8 dicken Betonmauern wenigstens untergebracht war. Hier in Karlsruhe vom ehemaligen Kernforschungszentrum zumindest mal das technische Know-how da war und das Ganze jetzt transportiert werden sollte nach Lubmin, wo die Wandstärke vielleicht gerade nur ein Fünftel beträgt, 32 bis 38 Zentimeter, wo entsprechende Eingriffsmöglichkeiten im Falle eines Unfalls nicht so gegeben sind wie in Karlsruhe. Das heißt, wir waren der Meinung, dass hier auch schon möglicherweise ein Verstoß gegen das Atomgesetz vorliegt, weil dort können ja kerntechnische Anlagen nur betrieben werden, wenn sie denn nach dem neuesten Stand der Technik auch betrieben werden. Und wir haben da erhebliche Zweifel, dass dies in Lubmin der Fall ist. Wie gesagt, noch unsichere Unterbringung. Und aus diesem Grunde haben eben sehr viele Menschen auch gegen diesen Transport demonstriert.
Sprich, Ziel der demonstrierenden Menschen war, dass der Atommüll in Karlsruhe bleibt, in der WAK bleibt.
Genau, es ging hier also nicht nach dem St. Florians-Prinzip, bring den Atommüll irgendwo hin, dann ist es uns wurscht. Nur in Karlsruhe soll er nicht sein, sondern es war gerade das Umgekehrte. Die Menschen haben gesagt, es ist sowieso nicht sicher untergebracht, aber dass er dann noch woanders hingebracht wird, wo er noch unsicherer ist und außerdem sowieso auch nicht endgelagert wird, es gibt noch kein sicheres Endlager weltweit, und dann wieder in ein Zwischenlager und nochmal transportiert und das quer durch die Republik mit den ganzen Risiken, haben die Menschen gesagt, nein, dann soll das lieber hier bleiben, bis wirklich möglicherweise irgendwie eine sicherere Unterbringung gebracht wird, weil eine sichere Unterbringung, denke ich, gibt es nicht. Und insofern die Protestaktion, wo sich zu nächtlicher Stunde bei gerade um den Gefrierpunkt immerhin 700 Menschen aus Karlsruhe beteiligt haben.
Jetzt gab es Kriminalisierungsversuche seitens des Staats gegen die Demonstrierenden. Unter anderem gab es 44 Bußgeldbescheide, gegen die Widerspruch eingelegt wurde. Können Sie uns hierzu nähere Informationen geben?
Ja, es gab eine ganze Menge Bußgeldverfahren. Wir haben leider nicht von allen Kenntnis erhalten, weil es gab teilweise auch jüngere Menschen, die möglicherweise vielleicht auch auf Druck der Eltern das vielleicht auch einfach bezahlt haben. Die Menschen, die sich dann an die örtlichen Initiativen gewandt haben und Widerspruch eingelegt haben, da war es so, dass alle, die anwaltlich begleitet waren, haben eine Einstellung des Verfahrens erreicht. Man muss dazu sagen, dass die Stadt Karlsruhe hier auch eine Allgemeinverfügung erlassen hatte, und zwar für 48 Stunden quer durch Karlsruhe. Und unter anderem auch den Bahnhof, wo während 48 Stunden das Versammlungsrecht außer Kraft gesetzt worden ist. Eine Maßnahme, die wir auch für rechtswidrig gehalten haben. Da gibt es zurzeit auch eine verwaltungsgerichtliche Auseinandersetzung, um festzustellen, dass in dieser Unbestimmtheit und auch in dieser Breite eine Allgemeinverfügung mitten durch eine Großstadt so nicht möglich ist mit einer versammlungsfreien Zone. Also das Verfahren läuft doch. Und wie gesagt, wir haben diese Einstellung erreicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass jetzt auch noch einzelne Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden sind. Da denkt man, okay, die Leute waren alle ganz gewalttätig, das stimmt aber so überhaupt nicht, sondern sie haben sich wegtragen lassen und dann steht dann in den Polizeiberichten unter anderem, sie hätten mit dem Bein gezappelt und sich gewunden. Wenn man dann mal die Betroffenen fragt, dann kriegt man mit, dass ihnen teilweise ganz brutal eben die Arme und Beine verdreht wurden, dass sie Schmerzen hatten und dann Ausweichbewegungen gemacht haben. Und das Ganze soll nun nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sein. Es gibt schon Betroffene, die scherzhaft sagen, da handelt es sich offensichtlich um einen neuen Strafparagrafen, Bestrafung wegen Zappelns beim Wegtragen. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht lustig. Da wird hier einfach ein Strafparagraf ausgeweitet. Und für die Betroffenen heißt es Strafbefehle teilweise über 4.000 Euro. Es ist aber jetzt in den ersten zwei Verfahren schon gelungen. In dem einen Verfahren wurde wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte freigesprochen. Und das war das zweite Verfahren. Im ersten Verfahren gab es dann eine Verurteilung 20 Tagessätze auf Bewährung, nenne ich das mal so. Korrekt heißt es Verwarnung mit Strafvorbehalt. Das heißt, wenn sozusagen in einem Jahr nichts mehr vorfällt, müsste diese Strafe nicht bezahlt werden. Das ist sicher auch schon ein Erfolg unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Und es sind aber noch weitere Verfahren anberaumt?
Ja, wir haben jetzt nicht über alle Verfahren den Überblick, aber es sind sicher noch drei oder vier Verfahren wegen angeblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die hier stattfinden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass es auch eine breite Unterstützung in Karlsruhe gab. Auch die Fraktion von der Partei Die Linke und auch von der Fraktion der Partei Die Grünen im Gemeinderat haben gemeinsam eine große Anfrage an die Stadt Karlsruhe gemacht, auch der BUND. Und in dieser Anfrage wurde eben auch gefordert, dass die Bußgeldbescheide von der Stadt Karlsruhe zurückgenommen werden. Und auch gerade angesichts, wenn man jetzt sieht, man muss sich die Situation vorstellen. Der Transport wurde durchgeführt, nachdem bekannt geworden ist, dass in dem alten Salzbergwerk Asse 2, wo Atommüll gelagert wurde, 10-mal so viel mittelaktiver Atommüll aus dem ehemaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe eingelagert wurde, als deklariert war. Das heißt, es ist ja ein Straftatbestand. 10-mal so viel mittelaktiver Atommüll. Gleichzeitig wurde bekannt auch, dass die Staatsanwaltschaft wegen Korruption bei dieser Einlagerung dann ermittelt. Und wenn sich dann die Menschen Sorgen machen, da habe ich dann sehr großes Verständnis dafür. Und das war auch, muss man auch noch sagen, kurz vorher gab es die sogenannte Laufzeitverlängerung. Das heißt, alte, sehr unsichere, also noch unsicherere Atomkraftwerke, Siedekraftwerke, wo schon viele Störfälle waren, sollten noch weitere 10 Jahre laufen. Und insofern kein Wunder, dass da auch ein Protest gab. Und der Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, die Stadt Karlsruhe, war aber nicht bereit, diese Bußgeldbescheide zurückzunehmen. Wie gesagt, also die Verfahren jetzt gehen weiter. Wegen Bußgeldbescheide, denke ich, sind noch ein, zwei offen, soweit wir davon erfahren haben.
Nochmal ganz kurz zurück. Sie hatten ja auch eine Kampagne, in der Sie durch einen offenen Brief, der von Hunderten von Menschen unterschrieben wurde, von der Stadt Karlsruhe gefordert haben, diese Bußgeldbescheide zurückzunehmen.
Genau, die Unterschriften wurden dann auf einer großen Tafel auch überreicht vor dem Rathaus Karlsruhe an einen Bürgermeister. Aber trotzdem war die Stadt Karlsruhe nicht bereit, diese Bußgeldbescheide zurückzunehmen. Und ich meine, auch angesichts von Fukushima fehlt da vielen Leuten hier das Verständnis für dieses Vorgehen, wo mit einer Verbissenheit diese Verfahren auch weiter durchgezogen werden und im Prinzip natürlich auch die Gerichte beschäftigen. Und da gibt es wirklich wichtigere Sachen. Und etliche Richter hatten ja auch schon mal angeregt, das einzustellen. Aber wie gesagt, die Staatsanwaltschaft, auch die Stadt Karlsruhe, ziehen diese Verfahren mit einer gewissen Hartnäckigkeit durch. wo angesichts von der Katastrophe in Fukushima eben jegliches Verständnis irgendwie fehlt.
Vielleicht können wir noch einen Blick auf das ehemalige Kernforschungszentrum Karlsruhe werfen oder das Institut für Transurane.
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, dass dieses Kernforschungszentrum Karlsruhe, das ehemalige, und dann später die Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe, das war sozusagen das Herzstück der deutschen Atomindustrie. Es wurde 1956 im Hartwald in der Nähe von Karlsruhe gebaut. Ursprünglich sollte es sogar am Rheinhafen gebaut werden, also von Überflutung bedroht, je nachdem bei Überschwemmungen. Da hat irgendjemand dann wohl noch die Notbremse gezogen. Dann kam es in den Hartwald, damals unter dem Atomminister Franz Josef Strauß. Das war, alles gab es dort praktisch, was es so in der Atomindustrie gibt, im Maßstab 1:1, einen kleinen schnellen Brüder, eine kleine Wiederaufbereitungsanlage. Das Trenndüsenverfahren ist dort entwickelt worden von Professor Becker. Und dasselbe, was man auch braucht, um auch dann waffenfähiges Uran dann auch anzureichern, wurde dann unter dem Rassistenregime in Südafrika dann auch plötzlich weiterverwendet. Und zwar eigentlich relativ identisch. Also das war jetzt durchaus ein Grund zur Sorge. Und jetzt gibt es dort, sind zwar die Anlagen der KNK2, also der kleine schnelle Brüter oder der Mehrzweckforschungsreaktor, die Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe, stillgelegt worden. Was es dort aber jetzt noch gibt, ist, glaube ich, eins der größten oberirdischen Atommülllager mit mittel- und leicht aktiven Atommüll. Und was es auch gibt, das ist von Euratom, das Institut für Transurane. Und in diesem Institut für Transurane, das wird immer dargestellt, sind die Atomdetektive, die können dann feststellen, wo welche radioaktiven Materialien herkommen, wenn die irgendwo mal geraubt werden und so. Das ist ja, sage ich jetzt mal, ganz sinnvoll möglicherweise. Aber was es dort auch gibt, es gibt die Genehmigung zur Einlagerung von circa 180 Kilogramm, wenn ich das richtig im Kopf habe, reinem Plutonium. Und da sollte jetzt auch ein Erweiterungsbau gemacht werden. Und man fragt sich natürlich, wozu braucht man eine Genehmigung für 180 Kilogramm reinem Plutoniums, wenn man irgendwie nur Forschung betreibt. Weil das ist immerhin waffenfähiges Plutonium und mit 3 bis 8 Kilogramm Plutonium könnte man eine Atombombe bauen. Was aber noch gravierender ist, dass dort jetzt sozusagen die Atomreaktoren der 4. Generation entwickelt werden. Das Stichwort heißt Transmutation. Ich sage es jetzt mal salopp, das ist sowas wie moderne Alchemie. Man könnte ja zum Beispiel auch verschiedene Elemente, chemische Elemente, zum Beispiel Quecksilber, umwandeln in Gold, indem man dort praktisch noch verschiedene Kernbausteine hinzufügt. Ich will das jetzt nicht wissenschaftlich so detailliert ausführen. Und die Idee von der Transmutation ist, dass man aus sehr lange strahlenden, hochradioaktiven Materialien durch möglicherweise Protonen- oder Neutronenbeschuss Materialien herstellt, die kürzer strahlen. Zielvorstellung ist, dass dann Materialien nicht mehr 100.000 Jahre oder 10.000 Jahre strahlen, sondern dass die Halbwertszeit auf 500 Jahre verkürzt wird. Das heißt, nach 500 Jahren strahlt immer noch die Hälfte. Das führt aber auch nicht unbedingt jetzt zu einer Sicherheit, sondern auch um das Ganze hinzukriegen, braucht man wieder eine Wiederaufbereitungsanlage und mit dem Ganzen, was da drumherum hängt. Und das heißt, gerade wird weiter überlegt, wie hier die Zukunft der Atomindustrie in der sogenannten friedlichen Nutzung aussehen soll. Und da gibt es viele Menschen, die da schon ihren Protest angemeldet haben.
Das heißt, von Atomausstieg ist da eigentlich nichts zu sehen?
Genau, das ist der Verdacht, den die Leute haben. Da gibt es irgendwie einen angeblichen Beschluss, dass in 10 Jahren hier die Atomkraftwerke in der Bundesrepublik Deutschland abgeschaltet werden. Aber wenn man hier gleichzeitig, und zwar nicht forscht und auch nicht Grundlagen forscht, dagegen hat niemand was, sondern hier praktisch schon mal im Maßstab 1:10 Brennstäbe für den neuen Reaktor herstellt, die dann ins militärische Forschungszentrum nach Maikul gefahren werden und dann wieder zurückkommen, also auch wieder Atommülltransporter, dann kann man von so Ausstieg eigentlich nicht so richtig reden, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Vielleicht zum Schluss des Gesprächs nochmal eine allgemeinere Prognose, Deutschland Ausstiegsland, Ihre Einschätzung und vielleicht ja die Perspektiven für die Anti-AKW-Bewegung?
Also ich habe ja selbst von Richtern auch gehört, die mir dann gesagt haben, nach diesen Verfahren, in den Bußgeldverfahren, ja, das Problem hätte sich ja jetzt gelöst, weil man steigt ja aus. Und dann habe ich immer geantwortet, dass ich das leider noch überhaupt nicht sehen kann. Weil wenn nicht die Bevölkerung hier massiv Druck macht, da glaube ich dann nicht dran. Erstens bin ich der Meinung, man müsste sofort abschalten, weil auch bei den Anlagen, die jetzt noch laufen, erhöht sich natürlich mit jedem zunehmenden Tag, den die Atomanlagen älter werden, das Risiko eines Unfalls. Und wie sich das dann auswirkt, sieht man in Fukushima, das sieht man natürlich auch in Tschernobyl, wo vor 25 Jahren der Unfall passiert ist, auch in anderen Gegenden der Welt. Wenn ich aber sehe, dass hier Hermesbürgschaften gegeben werden, zum Beispiel für das Atomkraftwerk Angra 3 in Brasilien, ich glaube in Höhe von 1,2 Milliarden Euro durch die Bundesrepublik, und wenn ich auch sehe, dass zum Beispiel dann auch wieder Beteiligungen möglicherweise da sind an tschechischen Atomkraftwerken oder anderen Atomanlagen, da glaube ich dann wirklich nicht, dass da so ein Ausstieg ohne entsprechend Druck von Seiten der Bevölkerung, der Ökologiebewegung möglich ist. Und ich bin auch der Meinung, es müsste sofort zu einer Abschaltung von sämtlichen Atomkraftwerken kommen. Nicht nur, weil jeder Tag einen Unfall mit sich bringen kann, mit seinen verheerenden Auswirkungen, sondern auch, wenn man wirklich eine Alternative, die zentrale Energieversorgung, die ökologisch angepasst ist, machen will, dann denke ich, dann muss man einfach begreifen, dass Energie eine soziale Dienstleistung ist und nicht unter Profitgesichtspunkten betrieben werden kann, die Energieerzeugung. Weil dann will man möglichst viel verkaufen, das ist logisch, aber es geht ja darum, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Das ist die Devise, überall ökologisch angepasst, dezentral Energie zu erzeugen und die dezentral zu vernetzen. Und dazu braucht man natürlich auch andere Verteilungsstrukturen als mit zentralen Energieanlagen, wie Desertec in der Wüste oder wie großen Offshore-Windanlagen, die natürlich auf einer anderen Ebene wieder Probleme mit sich bringen. Also wie gesagt, es ist noch viel offen, wo wir dran arbeiten müssen, um hier wirklich auch eine vernünftige Energieversorgung hinzubekommen.
Vielen Dank an Wolfram Treiber, Rechtsanwalt der Demonstrierenden bei der Nachttanzblockade in Karlsruhe am vergangenen Jahr. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Treiber.
Wiederhören.